Einen frohen und von Gott gesegneten Morgen wünsche ich euch und Ihnen allen. Ich denke, wir alle erinnern uns noch daran, heute vor genau 3 Wochen ging die EM, die Fußball-Europameisterschaft, zu Ende. Die europäische Fußballwelt war begeistert. Es war so richtig was los rund um die Spiele, in den Stadien und in den Städten vor den Großleinwänden. Da waren Emotionen zu spüren. Da wurden positive Energien freigesetzt. Man jubelte, man lag sich in den Armen, man fuhr mit hupenden Autokorsos durch die Innenstädte. Begeisterung ist etwas Tolles und Gutes. Begeisterung macht glücklich, setzt positive Energie frei. Wenn du begeistert bist von deinem Job, dann machst du deinen Job gerne und gut. Und dann wirst du in aller Regel auch erfolgreich sein in deiner Arbeit. Und Begeisterung macht kreativ. Wenn du begeistert bist von deinem Garten, dann wirst du bei der Gartenarbeit kreativ. Dann macht sie dir Spaß, dann raubt sie dir keine Energie, dann setzt sie Energie in dir frei. Und Begeisterung steckt an. Wenn du total begeistert bist von einer Boutique, dann wird deine Freundin sehr schnell auch diese Boutique besuchen. Und wenn du von deiner hübschen Frau, vielleicht auf einem Fest, so richtig begeistert bist, dann werden die anderen Männer auch bald von ihr begeistert sein. Pass auf! Begeisterung steckt an. Begeisterung multipliziert sich. Auch wenn du von Gott begeistert bist. Umgekehrt, ein Leben ohne Begeisterung ist ein tristes Leben, in dem fast alles zur Mühe und zur Last wird. Und ich bin davon überzeugt, liebe Freunde, dass wir Christen mehr Grund haben, begeistert zu sein als alle anderen Menschen. Man kann von vielem begeistert sein, vom Fußball, vom Skifahren, vom Einkaufen, aber wie lange? Der Grund für unsere Begeisterung aber ist anhaltend. Dauerhaft. Er hält an über unser irdisches Leben hinaus. Aber es gibt Christen, denen man wenig abspürt, dass sie begeistert sind. Und da sehe ich für uns als Einzelne und für uns als Gemeinde durchaus noch Spielraum für geistliches Wachstum. Ich glaube, dass es wichtig und möglich ist, ein Leben mit Gott zu leben, das begeisternd ist, weil Gott absolut begeisternd ist. Ich glaube, es ist ein wichtiger Wert, für einen lebendigen Christen und für eine Gemeinde von Gott begeistert zu sein. Man sollte uns abspüren, uns als Einzelnen, unseren Gottesdiensten, unseren Hauskreisen, dass wir von Gott begeistert sind. Ich möchte ein begeisterndes Leben mit Gott führen. Und in der Tiefe eures Herzens möchtet ihr das auch. Und deshalb möchte ich mit euch darüber nachdenken heute Morgen. Ich habe mir überlegt, wann ist man denn begeistert? Was braucht es denn, um ein begeisterter Christ zu sein oder zu werden? Und dabei sind mir so 3 Dinge aufgefallen. Erstens, Begeisterung braucht immer ein Objekt. Etwas, wovon man begeistert ist. Man ist immer von etwas begeistert. Und dieses Etwas muss man kennen, um davon begeistert zu sein. Also, von deinem Handy oder von deinem Auto bist du begeistert, weil du es kennst. Seine Qualitäten und Eigenschaften kennst. Und wenn wir von Gott begeistert sein wollen, dann müssen wir ihn kennen. Mindestens in einem gewissen Maße kennen. Und meine Erfahrung ist, je länger, je besser und je tiefer ich Gott kenne, desto begeisterter werde ich von ihm. Wir müssen wissen, wer Gott ist, und wir müssen auch wissen, wie Gott ist. Und nun meine Frage: Welche Vorstellung hast du von Gott? Wie siehst du Gott? Ist er überwiegend gelangweilt, gleichgültig, in Sorge, enttäuscht, traurig, zornig? Und was meinst du, empfindest du, wenn Gott dich ansieht? Was meinst du, empfindest du, empfindet Gott, wenn er dich ansieht? Die meisten, denen ich diese Frage gestellt habe, haben geantwortet: Gott ist überwiegend traurig über mich, enttäuscht von mir, sehr oft in Sorge um mich und immer wieder auch zornig über mich. Die meisten Menschen halten Gott für einen eher mürrischen, unbeteiligten Zuschauer oder für einen Polizisten oder Aufpasser, der vor allem auf ihre Sünden und Fehler achtet, um sie dafür zu bestrafen. Ich habe Menschen kennengelernt, die haben eine Vorstellung von Gott, die der eines Scheusals gleicht. Und liebe Freunde, wenn wir solch eine Vorstellung von Gott haben, dann können wir nicht von Gott begeistert sein. Solch ein Gottesbild macht nicht begeistert, sondern depressiv, krank. Aber zum Glück sagt die Bibel das genaue Gegenteil von Gott. Sie sagt nämlich zum Beispiel in 1. Johannes 4, Vers 16: Gott ist die Liebe, der uns Menschen, dich und mich, über all unsere Vorstellungskraft hinaus liebt. Und sie sagt im Psalm 149, Vers 4, der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Der Herr hat Wohlgefallen an seinem Volk. Und schon damals in diesem Psalm ist damit ein sündiges Volk genannt, das Gott immer wieder auch ungehorsam war. Ja, wie kann Gott dann seine Freude haben an seinem Volk, Wohlgefallen haben an seinem Volk? Psalm 30, Vers 3: Weil sein Zorn nur einen Augenblick währt, seine Gnade aber lebenslang. Oder Jesaja 54, Vers 7: Einen kleinen Augenblick habe ich dich verlassen, aber mit großer Barmherzigkeit will ich dich sammeln. Im Augenblick des Zorns habe ich mein Angesicht ein wenig vor dir verborgen, aber mit ewiger Gnade will ich mich deiner erbarmen. Gott kann zuweilen auch traurig, zornig und in Sorge sein, aber er ist die Liebe, durch und durch vollkommene Liebe. Einen Augenblick lang kann er traurig, zornig und in Sorge sein, aber er ist ein in Ewigkeit froher und glücklicher Gott. Er ist ein in Ewigkeit froher und glücklicher Gott. Psalm 16, Vers 11: Vor dir ist Freude die Fülle und Wonne zu deiner Rechten ewiglich. Bei Gott ist Freude die Fülle und Wonne ewiglich, immer. Gott ist ein über die Maßen froher und glücklicher Gott. In seiner Gegenwart herrscht Freude. Der ganze Himmel ist voller Glück. 1. Chronikbuch 16, Vers 27, Hoheit und Pracht sind vor ihm, Macht und Freude in seinem Heiligtum, gemeint ist sein Himmelsheiligtum. Dort regiert die Freude. Mit dem Vater des verlorenen Sohnes in Jesu Gleichnis jubelt der ganze Himmel, wenn ein Sünder, wenn ein einziger Mensch Buße tut. Lukas 10, 15, Vers 10. So wird Freude sein bei den Engeln Gottes über einen einzigen Sünder, der Buße tut. Das heißt, wenn du zu Gott gehst und eine einzige Sünde bereust, Buße tut, dann jubelt der ganze Himmel. Gott hat im Himmel die Freude zur alles beherrschenden Stimmung seiner Engel gemacht, weil er selber froh und glücklich ist und in alle Ewigkeit sein und bleiben wird. Freude, Glück, Begeisterung sind der himmlische Lebensstil. Römer 14, Vers 17, das Reich Gottes ist Freude im Heiligen Geist. Das Reich Gottes ist Freude. Und von Gott hast du so viel verstanden oder nicht verstanden, wie du von der Freude verstanden hast oder nicht verstanden hast. Das Reich Gottes ist Freude. Gott ist ein glücklicher Gott. Und er wird, wir haben schon davon gehört, all den Seinen an seinem Glück auch Anteil geben. Matthäus 25, 21, geh ein in deines Herrn Freude zu uns sagen, wenn er uns zu sich ruft. Und dann werden wir, je näher wir seinem Thron kommen, desto glücklicher werden. Wir werden jubeln vor Glück, wenn wir ihn sehen. Bernd hat den Vers schon gelesen, 1. Petrus 1, 8. Dann werdet ihr euch freuen, und zwar mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Mit einer Freude, für die uns Menschen die Worte fehlen. Dann wirst du dich freuen. Mit einer Freude, die du noch nie gekannt hast. Wenn du Gott sehen wirst. Und die Bibel sagt, wir werden ihn sehen von Angesicht zu Angesicht, wie er ist. Der Gegenspieler Gottes, der Teufel, der möchte uns immer wieder einreden, dass Gott ein missmutiger, ein mürrischer, ein zorniger Gott ist, damit wir uns bloß nicht an ihm freuen. Aber Gott sagt zum Glück in seinem Wort so oft von sich selbst, dass er ein froher, ein glücklicher Gott ist. Und was denkt er über dich und mich? Zephania 3, Vers 17, die Wahrheit ist, Gott freut sich über dich mit Fröhlichkeit. Und er vergibt dir, egal was er dir zu vergeben hat. Er vergibt dir und jauchzt über dich mit Jubel, wenn er dich sieht und an dich denkt. Wie der verlorene Sohn in Jesu Gleichnis tun wir uns oft schwer, die Freude des Vaters über uns anzunehmen. Tragen ihm unsere Liste von Versagen vor und bitten um eine Knechtsposition in seinem Reich. Weil wir es gar nicht glauben können, dass er sich über uns freut und weil wir wissen, dass wir seine Freude nicht verdient haben. Aber Gott feiert dich als sein zu ihm zurückgekehrtes Kind, nicht als seinen Knecht oder seine Magd. Also, liebe Freunde, wir können von Gott nicht begeistert sein, solange wir nicht glauben und in unserem Herzen wissen, dass Gott auch begeistert ist. Begeistert ist von dir und mir. Uns in seinem Sohn Jesus Christus sieht. Simone hat von der Erlösung gesprochen, die Jesus für uns vollbracht hat. Die hat das Ergebnis, dass Gott uns in seinem Sohn Jesus Christus eingehüllt sieht in ihm. Als absolut heilig, gerecht, vollkommen, für immer geschieden von all unseren Sünden. Die hat Jesus nämlich getragen und mit seinem Blut und Leben bezahlt, gesühnt und getilgt und in die Tiefe des Meeres geworfen. Gott ist ein durch und durch begeisternder Gott. Ein Gott, der uns ohne Ende liebt, weil er uns von ganzem Herzen mag. Und ein Gott, dem wir ohne Ende wichtig und wertvoll sind. So, als wärest du sein einziges Kind. So, als wärest du sein einziges Kind, des großen Gottes einzige Sorge und seine einzige Freude. So vollkommen liebt er jeden von uns. Aber wir müssen sein Wesen kennen, um von ihm begeistert zu sein. Wir müssen unsere falschen und manchmal so abstrusen Vorstellungen von ihm immer wieder neu korrigieren lassen von dem, was Gott in seinem Wort selbst über sich sagt. Das ist die erste Bedingung, um von Gott begeistert zu sein. Die zweite Bedingung, um von Gott begeistert zu sein, möchte ich euch nun an einem Rechenexempel deutlich machen. Ihr seht jetzt vier leichte Mathematikaufgaben und ich frage euch, was fällt euch an diesen Aufgaben auf? Sagt es mir. Vier Grundrechenarten? Die dritte ist falsch. Jawohl, eine von diesen Vieren ist falsch. Aber wisst ihr was? Mir fällt was anderes auf. Drei von den Vieren sind richtig. Drei von den Vieren sind richtig gerechnet. Was uns auffällt, was wir sehen, ist ein Hinweis darauf, wie wir unser Leben, wie wir diese Welt sehen. Und ich behaupte, wir sehen sehr vieles, was richtig gerechnet ist, sehr vieles, was gut ist. Aber wir konzentrieren und fixieren uns vor allem auf das, was falsch ist, auf das, was schlecht läuft, auf das Haar in der Suppe, wir Deutschen zumal. Warum? Wieso konzentrieren wir uns auf das Falsche, wenn viel mehr richtig läuft? Warum konzentrieren wir uns auf die zwei, drei Dinge, die in unserem Leben falsch oder schlecht laufen, wenn tausend andere richtig laufen und gut laufen? Ein anderes Beispiel. Es gibt im Neuen Testament eine Fülle von Berichten, dass Jesus in seinem Leben hier auf der Erde ungezählte Kranke geheilt hat. Anstatt nun aber einander im Glauben zu ermutigen, dass Gott auch heute und dass Gott auch uns, wenn wir krank sind, gerne heilt, stürzen sich viele Christen auf die vier Stellen im Neuen Testament, die anzudeuten scheinen, dass jemand nicht geheilt wurde. Und dann frage ich dich, mal so ganz persönlich, wie oft bist du in deinem Leben krank gewesen? Bronchitis, Grippe, Fieber, Kopfschmerzen, Zahnschmerzen, Knochenbruch. Und wie oft hat Gott dich mit oder ohne Arzt geheilt? Auch im Neuen Testament ist das die glasklare Regel, dass Gott Kranke gerne heilt. Aber so viele Christen lassen ihre Vorstellungen vom Heilungswirken Gottes von den Ausnahmen negativ prägen. Und das führt nicht zur Begeisterung für Gott. In einem Film mit Arnold Schwarzenegger spielt er einen Polizisten in einem Kindergarten. Und in diesem Film gibt es eine Szene, in der er sich an den Kopf fasst und sagt, oh, ich habe heute solche Kopfschmerzen. Und das Kind, das dabei steht, antwortet prompt, das ist bestimmt ein Tumor. Liebe Freunde, das genau ist die Einstellung, von der ich rede. Eine Einstellung, die Begeisterung sofort im Keim erstickt. Wie reagieren wir, wenn uns jemand total begeistert von einer neuen Idee erzählt? Lassen wir uns von seiner Begeisterung zunächst einmal anstecken? Oder stürzen wir uns sofort auf den Haken, den diese Idee vielleicht irgendwo auch hat? Mit welcher Einstellung betrachten wir unsere Mitmenschen? Unsere Kinder zum Beispiel. Du bist ja sowas vom schlecht im Rechnen. Was bist du nur für ein Kind? Und wie leicht übersehen wir dabei, wie gut unser Kind Fußball spielen, klettern, malen, lesen, singen, vom Nachbarn mal einen schönen Apfel rüberholen kann. Ja, sehen wir vor allem die Potenziale oder vor allem die Defizite bei uns selbst und anderen? Sehen wir vor allem die Chancen oder vor allem und gleich die Gefahren? Wenn wir vermutlich aufgrund unserer Erziehung und Biografie vor allem kritisch negativ gepolt sind, dann haben wir es schwer, von Gott begeistert zu sein. Und ich bin davon überzeugt, dann möchte Gott uns positiv umpolen, uns zu begeisternden Christen machen. Und ich bin davon überzeugt, dass ihm das möglich ist, wenn wir uns danach ausstrecken, wenn wir das auch wollen, wenn wir uns von ihm verändern lassen wollen. Jesus sagt zum Beispiel in Matthäus 6, Vers 26, seht auf die Vögel unter dem Himmel. Sie säen nicht und ernten nicht. Sie sammeln nicht in Scheunen und euer himmlischer Vater ernährt sie doch. Seid ihr nicht viel mehr als sie? Wer von euch kann seines Lebens Länge auch nur eine Elle hinzufügen, wie sehr er sich auch darum sorgt? Bringen uns Sorgen? Bringt uns eine negative Lebenseinstellung eigentlich irgendetwas? Außer, dass sie Begeisterung im Keim erstickt? Gott sieht uns und unser Leben in Jesus Christus. Gott hat eine positive Sicht von uns und unserem Leben. Und ich möchte dich ermutigen, nimm diese seine positive Sicht und Einstellung über dir und zu dir an. Ergreife den großartigen Wert einer von Begeisterung geprägten Glaubens- und Lebenseinstellung. Es ist toll, von Gott begeistert zu sein und aus dem Wissen zu leben, dass er von mir, von dir begeistert ist. Dann steht man morgens anders auf, als wenn man denkt, ach, er ist schon wieder traurig über mich, ja? Der Lüge glaubt. Gott hat Hoffnung für dich und mich. Ganz viel Hoffnung. Warum? Weil er unser Leben im Griff hat. Und weil er in seiner Allmacht dafür sorgen wird, dass er mit dir und mir zu seinem Ziele kommt. Egal, wie verzwickt vielleicht deine und meine Lage gerade ist. Und noch ein drittes und letztes. Das Wort Begeisterung ist ein abgeleitetes Wort. Begeisterung kommt von dem ursprünglicheren Wort Begeistung. Begeisterung für Gott hat mit dem Heiligen Geist, mit Begeisterung, mit dem Geist Gottes zu tun. Damit, Epheser 5, Vers 18, dass wir uns immer wieder neu erfüllen lassen vom Heiligen Geist. Gott fordert uns in seinem Wort in Epheser 5, Vers 18 dazu auf. Lasst euch vom Heiligen Geist erfüllen. Und das steht im Grundtext der Durativ und der Iterativ. Das heißt, wir sollen das immer wieder und anhaltend tun. Uns immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen. Warum? Gott fordert uns dazu auf, weil wir das nötig haben. Keine Begeisterung für Gott ohne Begeisterung von Gott. Keine Begeisterung für Gott ohne den Heiligen Geist. Paulus sagt in 1. Korinther 12, Vers 3, dass wir Jesus nicht einmal unseren Herrn nennen können im Gebet, ohne das Wirken des Heiligen Geistes in uns. Der Heilige Geist ist es, der uns Gott, Jesus und den Vater zeigt und verstehen lässt, sodass wir begreifen können, wie er ist. Wir können das aus uns heraus nicht. Dazu brauchen wir den Heiligen Geist. Mehr noch, Jesus sagt selbst in Johannes 16, Vers 13, dass der Heilige Geist uns in die Wahrheit über Gott leitet. Und ich denke, es ist deutlich geworden, wir müssen die Wahrheit über Gott wissen, um begeistert von ihm zu sein. Und wir müssen diese Wahrheit nicht nur in unserem Kopf hier oben wissen, wir müssen sie in unserem Herzen hier drin haben und verstehen. Und genau diese Übersetzungsarbeit vom Kopf ins Herz ist das Werk des Heiligen Geistes in uns. Das kann nur der Heilige Geist, dass das, was Gott hier über sich sagt, in unserem Kopf glaubwürdig ankommt und dann noch in unser Herz hineinrutscht, sodass es uns bestimmt, Begeisterung in uns weckt. Genau das ist das Werk des Heiligen Geistes. Das kann nur er machen, das kann niemand sonst. Und darum ist es so wichtig, dass wir tun, wozu Gottes Wort uns auffordert, uns immer wieder neu vom Heiligen Geist erfüllen lassen, gerade in Situationen, in denen es ist, uns schwerfällt, von Gott begeistert zu sein. Und die kennen wir alle. Der Heilige Geist ist es, Johannes 16, Vers 14, der Jesus in uns verherrlicht. Jesus groß macht in uns, sodass wir erkennen, dass uns aufgeht in Kopf und Herz, wie groß Jesus ist, wie wunderbar er ist und wie groß das ist, was er für uns getan hat. Deshalb bitten wir den Heiligen Geist darum, wenn wir keine Begeisterung für Jesus in uns spüren. Der Schlüssel zur Begeisterung für Gott ist der Heilige Geist, der Geist Gottes, die dritte Person der Dreieinheit Gottes, die uns Begeisterung für Jesus und den Vater schenkt. Liebe Freunde, Gott ist ein begeisternder Gott. Und ich wünsche mir und uns, dass wir begeistert sind von ihm, begeisterte Christen, glückliche Kinder eines glücklichen Gottes. Und ich wünsche mir und euch Gottesdienste, Hauskreise, aus denen wir Gott begeistert wieder zurück nach Hause in den Alltag gehen. Himmlischer Vater, dazu segne dein Wort an uns. Amen.